Dimorphismus, das ist das Thema, was ich heute mitgebracht habe und was ich ganz dringend und ganz lange schon mal mit euch besprechen wollte. Heute machen wir das, gucken uns mal an, was hinter diesem Monsterwort steckt, warum das wichtig ist, sich darüber bewusst zu sein und wo wir mehr Informationen dazu bekommen können. Das alles bespreche ich heute mit euch in der neuen Folge von Horse Friends. Herzlich willkommen. Euphemismen, Anthropomorphismen und Mehrdeutigkeiten, das sind ganz gängige Merkmale der traditionellen Pferdesprache. Das alleine finde ich tatsächlich schon ein kleines bisschen wild und ich finde, es ist wert, dass wir uns das mal gemeinsam angucken. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horse Friends. Mein Name ist Selina Skogan, ich bin eure Gastgeberin. Und ich möchte euch einladen, ein kleines bisschen mit mir in die Welt von Anthropomorphismen und Mehrdeutigkeiten einzutauchen, vor allem wenn es um Konfliktverhalten geht. Denn das ist ja gängigerweise der Raum, in dem das am meisten eingesetzt wird. Ein Grund, warum ich mich mit dem Thema nochmal auseinandersetze, ist, dass ich kürzlich an einem Kurs teilgenommen habe, wo es vor Anthropomorphismen irgendwie nur so, ja, es war wild, überall waren sie. Ich wusste gar nicht mehr, wo ich meinen Kopf hin tun sollte, weil überall waren sie, die Anthropomorphismen. Und nicht nur auf Seite der Schüler, sondern auch auf Seite der Ausbilder. Und das finde ich tatsächlich sehr, 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 sehr schwierig. Und alle, die mir schon ein kleines bisschen länger folgen, wissen, dass ich ein großer Fan davon bin oder dass ich immer wieder die Wichtigkeit unterstreiche, dass wir Verhalten, dass wir Pferdeverhalten im Kontext der Spezies, also was ist natürlich für diese Spezies, betrachten müssen und dass wir das nicht einfach auf uns Menschen oder auf menschliches Verhalten, auf menschliche Interpretation runterbrechen können. Und das ja, ist ein riesengroßes Thema. Da fehlt ganz viel Wissen an Ethologie einfach auch. Aber das ist ein anderer Podcast. Lass uns mal mit einer Sache anfangen. Und wenn wir uns jetzt hiermit beschäftigen möchten, dann würde ich ganz gerne damit anfangen, dass wir erstmal definieren, was Anthropomorphismus ist. Und Anthropomorphismus ist die, ja, Kunst kann man nicht sagen, sondern die Angewohnheit, menschliche Eigenschaften und Emotionen auf Tiere zu übertragen. Das gilt auch für Absichten zum Beispiel. Also wenn wir jetzt, aber so ein klassisches Beispiel, wenn wir das mal ganz wertfrei sagen möchten. Also ganz klassisch ist. Ganz klassisch ist natürlich. Das Beispiel kennt ihr alle. Draußen wird es kalt und ungemütlich oder es fängt an zu regnen und dem Besitzer ist kalt und weil dem Besitzer kalt ist, muss der Isländer mit seinen 4 Kilometern Fell und langen Haaren jetzt unbedingt die 400-Gramm-Decke anziehen und der Isländer schwitzt sich darunter zu Tode und weil der Mami aber kalt ist, kriegt er auch noch ein Halsteil oben drüber. Das ist so ein ganz, ganz klassischer Anthropomorphismus. Wo eben die Eigenschaft des Menschen, die Eigenschaft des Besitzers, mir ist kalt, ich finde das Wetter draußen ungemütlich, auf das Pferd übertragen wird. Meinem Pferd muss auch kalt sein. Und weil ich meinen Pony lieb habe, kriegt er jetzt eine Decke an. Ja, das Pferd wird jetzt wohl ein bisschen schwitzen, aber ansonsten ist keiner zu Schaden gekommen. Deswegen finde ich, ist das noch so ein Beispiel, mit dem man ganz gut leben kann. Ein anderes ganz wichtiges Wort, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, wenn wir uns diese Themen angucken, ist Anthropozentrismus. Also Zentrum ist in dem Wort drin und Anthropo, also ne, aus der menschlichen Sicht und dem Mensch als Zentrum bedeutet das im Endeffekt. Und da geht es um die Sichtweise, dass der Mensch im Mittelpunkt allen Seins steht. Und die Natur, alle anderen Lebewesen werden nur in Bezug auf ihren Nutzen für den Menschen betrachtet. In der Ethik bedeutet das oft, dass Tiere und Umwelt nur so fern geschützt werden, wie sie eben für den Menschen auch direkt relevant sind. Da sind wir wieder bei unserem Beispiel, ne, was das Pferd also eigentlich bräuchte, wäre vielleicht keine Decke, sondern ein Paddock, der mehr Varianz anbietet. Eine Unterstellmöglichkeit eventuell oder auch andere Pferde oder sowas Verrücktes wie ein Baum. Sowas könnte schon helfen oder ein bisschen Wald. Ich sehe das bei meinen Pferden zum Beispiel immer wieder, wenn ich mich hier, wir hatten jetzt gerade drei Tage Schneesturm, 1,5 Meter Schnee. Ich fand es wirklich ungemütlich und habe mich hier von meinem Kamin auf dem Sofa eingekringelt. Meine Pferde haben das nicht gemacht. Ich erwarte immer, dass die in dieser Zeit in ihre Häuschen gehen. Die haben zwei Häuschen draußen, zwei sehr große Häuschen. Eins mit 90, eins mit, ich glaube, 75 Quadratmetern. Machen die aber nicht. Was meine Pferde machen, ist, die gehen den Berg hoch, die stellen sich da in den Wald, an eine Stelle, die ja so ein bisschen, also ne, je nachdem, aus welcher Richtung der Wind kommt, an eine Stelle, wo sie eben relativ windgeschützt sind, wo der Wind nicht so direkt ihnen ins Gesicht bläst. Das finden sie immer äußerst unangenehm. Und stellen sich dann da alle nah beieinander und mit dem Arsch in Wind und schlafen dann da auch. Und haben überhaupt kein Bedürfnis, ins Haus zu gehen und an der Stelle Schutz zu suchen. Wir hatten früher noch eine große Scheune, eine Heuscheune, im Paddock mit integriert. Und ich habe mir gedacht, Mensch, die müssen sich doch in diese Scheune stellen. Denn da drin ist es trocken, es ist ein trockener Boden. Wir haben da eingestreut für die. Kommt kein Wind, pfeift nichts. Soll ich euch mal sagen, wie oft die sich in diese Scheune gestellt haben? Genau nie. Also zumindest nicht, wenn draußen schlechtes Wetter war. Wenn wir draußen 30 Grad haben, ja, das kommt auch am Nordpol mal vor und ziemlich viele Insekten, dann krabbeln die immer noch ganz gerne in die Scheune rein. Wenn schlechtes Wetter ist, nee, niente, nicht einmal. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass wir von da aus nicht so eine gute Übersicht haben. Aber das wäre jetzt so ein ganz typischer. Beides, ne? Anthropomorphismus und Anthropozentrismus. Wenn ich jetzt hingehe und sage, Mensch, wir haben draußen Schneesturm und meinen Pferden gefällt das sicherlich genauso wenig wie mir. Deswegen sperre ich sie in die Scheune ein, in die sie ansonsten, wenn sie frei wählen können, auf gar keinen Fall einen Fuß setzen bei schlechtem Wetter und das wahrscheinlich auch noch gruselig finden, weil es von allen Seiten irgendwie komische Geräusche macht und am Dach rüttelt. Aber weil ich das eben so empfinde, müssen meine Pferde das auch so empfinden. Und deswegen zwinge ich sie dazu, da jetzt reinzugehen und glaube dann noch, ich tue denen was Gutes. Ihr merkt schon selber, während ich das so erzähle, ist ein bisschen skurril, ne? Wird immer skurriler, je tiefer wir in dieses Thema eintauchen. Wir hören das natürlich. Vor allem im Pferdesport. Wir hören das bei vielen Kommentaren. Wir lesen das tatsächlich auch immer noch in vielen Fachzeitschriften. Und ganz wild wird es, wenn ich es von Trainern, aber eben auch von Tierärzten höre und natürlich auch von Fachleuten. Entschuldigung, nicht nur von Fachleuten, sondern eben auch von Reitern, die so über ihre eigenen Pferde sprechen. In meiner Bubble ist es eigentlich bei jedem angekommen, dass wir beim Pferd keine grundsätzliche Gemeinheit unterstellen können. Und weil mein Pferd mich nicht leiden kann, beißt er mir jetzt in die Schulter oder so. Ja, und in meiner Bubble ist es, naja, nicht bei jedem, aber bei vielen ist es doch schon angekommen, dass bevor Pferde deutliches Konfliktverhalten zeigen, ganz viele kleine Signale ausgesendet werden und vor allem häufig kleine Stress- und Beschwichtigungssignale. Jetzt habe ich einen kleinen Sprung gemacht in meinem eigenen roten Faden. Ich merke das gerade, ihr merkt auch, dass ich bin so ein bisschen aufgewühlt, weil das Thema bewegt mich schon, das bewegt mich schon sehr, weil es einfach so omnipräsent ist. Wir sehen das an allen Ecken und an allen Stellen. Mir ist es letztens auf höchster Ebene passiert, dass ein Pferd ja Opfer von Anthropomorphismus geworden ist und auch Opfer von Anthropozentrismus geworden ist. Und das regt mich irgendwie auf, weil wir so dem Pferd absprechen, die oberste Motivation, die wir dem Pferd immer unterstellen, ist irgendwie, es möchte etwas nicht tun, was es aber für uns tun sollte, ne? Anthropozentrismus Zentrismus. Es sollte das für uns tun, weil wir, alles dreht sich in dem Universum des Pferdes um seinen Menschen. Was für ein Quatsch. Anstatt die echte Motivation anzugucken und zu schauen, die allererste Motivation, die jeder von uns als Mensch, aber auch jedes Tier hat, ist doch immer die eigene Sicherheit, sich selber zu dienen, seinen eigenen Körper zu schützen, für sich selber eine möglichst gute Situation zu schaffen, eine möglichst komfortable Situation zu schaffen, mit möglichst wenig Konflikt. Und das wird den Pferden komplett abgesprochen. Ich habe vorhin erzählt, es ist omnipräsent, ne? Wir hören das in der Umgangssprache. Ich habe schon das eine oder andere Mal erzählt. Ich habe ja nicht immer einen eigenen Hof gehabt, sondern ich habe auch mit verschiedenen Leuten einen Hof geteilt, auch aus verschiedenen Bubbles einen Hof geteilt. Und in der absoluten Blüte kommen da so verrückte Sachen raus, wie mein Pferd geht immer gegen die Hand. Und weil mein Pferd immer gegen die Hand geht, stelle ich den jetzt kurz ausgebunden in die Box, oder ich stelle den kurz ausgebunden in die Führanlage, damit er das in Zukunft nicht mehr macht. So, das ist so, ne? Ganz, ganz klassisch, beides. Sowohl der Mensch im Zentrum des Handelns wieder, aber eben auch die Vermenschlichung von, wir müssen das Pferd bestrafen, damit er dann das Verhalten nicht mehr zeigt. Das ist natürlich Quatsch. Denn wenn wir uns ein ganz kleines bisschen mit dem Gehirn des Pferdes auseinandergesetzt haben, dann wissen wir, dass nachträgliche Bestrafung überhaupt nicht hilft. Also mal davon abgesehen, auf welcher Seite ich stehe, wie ich mein Pferd ausbilden möchte, ob ich mit Strafe oder ohne Strafe ausbilden möchte. Und ich bin da sicherlich jemand, der zumindest solche Strafen absolut ablehnt und eher positives Verhalten shapen möchte. Aber schon rein entwicklungsbiologisch muss uns einfach klar sein, das funktioniert nicht. Ne? So. Das Pferd kann da überhaupt keine Verbindung mehr herstellen. Das ist Misshandlung im klassischen Sinne. Ansonsten ist das überhaupt nichts. Das ist völliger Quatsch. Aber so einen Quatsch habe ich mir da jeden Tag angucken müssen. Und das ist natürlich schon ein kleines bisschen Welt. Das ist so ein bisschen auch die Geschichte von, mein Pferd hat mich heute beim Reiten geärgert, der ist nicht ordentlich angetrabt oder so. Und deswegen kriegt er heute kein Abendbrot. Und ja, ihr könnt jetzt lachen, aber tatsächlich habe ich sowas ja im täglichen Umgang durchaus erlebt. Und da stellt die Welt natürlich total auf den Kopf. Und dass das so nicht funktioniert, wie gesagt, ne, dass wir hier irgendwie mit Zwangskorrekturen oder so nicht arbeiten können, das sollte uns allen mittlerweile klar sein. Was noch nicht ganz so klar ist, ist der Einfluss von Lerntheorie und wie wir Dinge vermitteln können und dass wir so, wir haben einen Podcast mit Andrew McLean zu dem Thema gemacht. Das ist sicherlich etwas, wo ihr an der Stelle nochmal reinhören könnt. Vielleicht machen wir demnächst auch nochmal, ich schreibe mir das direkt mal auf, einen eigenen Podcast zum Thema Lerntheorie ist eigentlich mal fällig. Ein schönes Thema, ein wichtiges Thema. Am Ende des Tages sagt Lerntheorie, du bekommst das, was du trainierst und nicht das, was du dir wünschst. Ganz kurz zusammengefasst, aber Lerntheorie anwenden zu können, ist natürlich ein ganz elementarer Faktor im Umgang mit Pferden oder insgesamt, wenn ich Tiere trainiere, aber auch wenn ich mit Menschen arbeite, wenn ich mir darüber Gedanken machen möchte, wie ich ein Verhalten quasi antrainieren möchte und das auf möglichst positive Art und Weise, dann kann uns die Lerntheorie natürlich total nützlich sein. Zurück zu unserer Vermenschlichung, zurück zu unserem Anthropomorphismus. Es sollte uns also allen klar sein, dass das Pferd nicht die Motivation hat, dich zu verarschen und dass auch solche nachträglichen Bestrafungen einfach totaler Quatsch sind und sonst überhaupt gar nichts. Und trotzdem ist es immer noch gang und gäbe in vielen Stellen, nicht nur in großen Stellen, sondern auch in Freizeitreiterstellen. Und ich glaube, dass die Leute, die sich darüber bewusst sind, das sind sicherlich die, die wir dann immer mehr auch in die alternativen Reitweisen treiben. Denn die Motivation, die ich zum Beispiel, die ich bei ganz vielen jungen Menschen erlebe, und das ist was, was ich eine total schöne Entwicklung finde, ist, dass wir wollen es besser machen. Wir wollen so nicht mit Tieren sein, wir wollen nicht mit so viel Druck arbeiten, wir wollen eine schönere Art von Zusammensein schaffen. Und das finde ich unglaublich wichtig, auch wenn wir uns gerade ansehen, in was für einer Kritik der Pferdesport steht und dass nicht nur das Social Licensing da ein Thema ist, sondern eben auch innerhalb der Pferdebubble ein Thema ist, dass wir ein angemessenes Verhalten dem Pferd gegenüber erlernen dürfen oder erlernen müssen. Wir haben immer noch auch solche Vorurteile wie das Pferd hat X Wirbel auf der Stirn. Da gibt es übrigens eine spannende Abhandlung zu, die kann ich euch mal verlinken. Das Pferd hat X Wirbel auf der Stirn, deswegen verhält es sich XY. Oder ganz klassisch die rote Stute, der ja immer nachgesagt wird, dass sie so ein bisschen zickig ist. Und dass jedes Mal, wenn die dann zickig ist, sie sich dass darauf runtergebrochen wird, dass dieses problematische Verhalten natürlich jetzt daher kommt, weil es eine rote Stute ist und nicht, weil sie vielleicht lahm ist oder weil der Sattel nicht passt oder so. Ja. Meine Auseinandersetzung mit dem Thema ist jetzt auch nochmal davon getriggert worden, dass ich mich im Nachgang zu diesem Kurs noch mal ein bisschen belesen habe. Und gerade kürzlich im März hatten wir ja in der Online Academy im Membership das Thema Bodenarbeit und auch den Übergang von der formlosen zur formgebenden Arbeit. Ich weiß nicht, ob ihr den Podcast dazu gehört habt, aber ihr kennt mich ja, ich beleuchte ja Themen ganz gerne von verschiedenen Perspektiven, weil ich es immer so unglaublich wichtig finde, dass wir da eben multidisziplinär drauf gucken und nicht einfach sagen, ja, das ist jetzt so, das muss jetzt so sein, und alle anderen Perspektiven haben wir ausgeblendet. Beim Thema Übergang von formloser zu formgebender Arbeit haben wir nochmal, oder habe ich nochmal beleuchtet für euch das Thema Formgebung und dann eben auch Konfliktverhalten in der Formgebung. Und das ist was, was wir ganz oft sehen, dass die Pferde relativ gut funktionieren, in Anführungsstrichen, oder dass wir sehr wenig Konfliktverhalten haben, solange wir in der formlosen Arbeit sind. Das heißt, in der Arbeit ohne Biegung und Stellung. Und in dem Moment, in dem ich anfange, mehr Form zu geben, fangen die Pferde an, Stresssignale zum Beispiel zu zeigen. Und wir laufen im schlimmsten Fall in Trainingsresistenzen rein. Schmerz ist da natürlich ein riesengroßes Thema, und ich finde es wichtig, dass wir das immer wieder erwähnen. Das können wir überhaupt gar nicht oft genug erwähnen, denn ganz oft ist das, was wir da als Konfliktverhalten erleben, schmerzindiziert. Nicht immer und nicht ausschließlich, aber natürlich auch schmerzindiziert. Können noch viel mehr Punkte sein, ne? Können auch biologische Variablen und so sein. Aber Schmerz ist sicherlich einer der großen Bausteine, der uns da bewusst sein muss. Ich habe gerade mit einer Schülerin zusammen, ich hoffe, ich darf das hier erzählen, ich nenne auch keine Namen, gerade mit einer Schülerin zusammen Pferde angeguckt oder einen Teil ihrer Pferdeherde angeguckt, wo wir ganz deutlich sagen konnten, immer wenn wir mit Biegung arbeiten wollten und immer wenn wir das Pferd auf die linke Hand gebracht haben und danach Biegung gefragt haben, hat das Pferd ganz deutliche Abwehrsignale gezeigt. Das Pferd ganz deutlich angefangen, den Kopf zu schütteln, sich zu kratzen, aber auch noch ja, die Ohren zurückzulegen, was man da so, ne, finden kann und runterspulen kann. Dann haben wir mal Reflextests mit dem Pferd gemacht und haben festgestellt, dass das Pferd auf 2,5 Beinen, ich sage es ganz provokativ, 2,5, weil auf einem Hinterbein das Resultat manchmal positiv und manchmal negativ war, hat das Pferd keine neurologischen Reflexe auf den Beinen gezeigt, was uns wichtige Hinweise dazu gibt, dass wir da mal in die tierärztliche Diagnostik gehen dürfen und da im Moment mit Training, vor allem mit Biegung und Stellung, nicht so viel machen können. Ich erlebe aber auch, dass gerade wenn wir in die formgebende Arbeit gehen, solche Signale wie zum Beispiel das Kopfschütteln nicht als die Form ist unangenehm interpretiert werden oder nicht, dass das Pferd gibt mir eine Information darüber, wie es ihm gerade geht in diesem Moment mit dieser Formgebung, sondern dass wir verrückte Sachen darüber hören. Das ist halt die dominante Stute. Wir müssen dem Pferd halt mal sagen, wo es lang geht. Ganz wild finde ich es in dem Moment, wo ich den Satz hören musste, und auch das habe ich mir kürzlich angehört. Da haben wir ein Pferd gesehen, das deutliche Anzeichen auf eine Halswirbelsäulenläsion gezeigt hat. Und die Interpretation des Verhaltens war dann nicht, dem Pferd ist es unangenehm, sondern das Pferd interessiert sich nicht für unsere Arbeit. Oder auch, dem Pferd ist das, was wir hier gerade machen, zu einfach. Das war so der Moment des Fußnägel hochrollens. Und wenn wir das Pferd ein bisschen weiter aufrichten und ein bisschen mehr versammeln, dann hat das Pferd mehr Interesse. Ja, also, bin sprachlos. Da weiß ich gar nicht mehr, was ich noch dazu sagen soll. Nehmen wir das mal ganz kurz auseinander. Dem Pferd ist das erstmal relativ egal, was das macht. Ja, also erstmal ist das Pferd, wenn wir uns da von der evolutionären Seite drauf gucken, hat das Pferd insgesamt überhaupt kein Interesse daran, im Zirkel zu laufen. Ob das jetzt versammelt ist oder ob das jetzt vorwärts, abwärts geht, wie soll ich es dir sagen? Ja, nicht so viel Eigenmotivation da drin. Interessant wird es dann, wenn wir uns dieses Verhalten mal im Hinblick auf Exterieur angucken und mal im Hinblick auf die potenzielle Läsion angucken, dann werden wir nämlich sehen, dass Pferde, die Probleme mit der HWS haben, Probleme in der Halswirbelsäule haben, oft ein sehr hoch, also wenn wir das Pferd von der Seite angucken, oft einen relativ hoch angesetzten, sehr geraden Hals haben, der so ein bisschen an die Form eines Besenstiels erinnert. Warum ist das so? Das ist so, weil die Flexion der Wirbelsäule dem Pferd wohl wahrscheinlich wehtut. Ja? Das ist auch der Grund, warum das Pferd das Abstrecken vermeidet. Ihr merkt, wo ich hin will. Ja? Das heißt, das Pferd zeigt weniger Konfliktverhalten, wenn wir es ein bisschen höher aufgerichtet lassen, als wenn wir versuchen, es in ein Vorwärts-Abwärts zu zwingen. Soweit, so gut. Würden wir das jetzt so interpretieren, dann spricht da überhaupt gar nichts gegen. Denn auch wenn wir Pferde mit Läsionen haben, werden wir in den allermeisten Fällen nicht darum herumkommen, irgendwas mit diesem Pferd machen zu können oder machen zu wollen. Sonst können wir es ja direkt einschläfern. Das ist ja Quatsch, ne? Also irgendwas an Beschäftigungstherapie dürfen wir diesem Tier anbieten. Und ganz viele, gerade wenn wir jetzt im Bereich von Halswirbelsäulenläsionen sind, ganz oft profitiert das Pferd oder die Halswirbelsäule in dem Fall ja von einer starken Muskulatur außenrum. Und A ist da, wo Anfang ist. Das heißt, wir dürfen da anfangen, wo Training überhaupt irgendwie möglich ist. Und ob das jetzt mit mehr Wehaufrichtung ist oder weniger Aufrichtung, ist mir eigentlich primär erstmal egal. Wichtig wäre mir jetzt dabei, das Pferd zeigt so wenig wie möglich aversives Verhalten. Das heißt, das Pferd zeigt so wenig wie möglich Abwehrverhalten dabei. Das wäre mein Ansatz. Ich würde mir jetzt angucken. Zeigt das Pferd auf der Geraden oder auf dem Zirkel mehr oder weniger Abwehrverhalten? Wo ist das Schmerzgesicht größer? Wo sind die Stresssignale mehr? Und so weiter und so weiter. Ja, und bei vielen Pferden, nicht bei allen Pferden, aber bei vielen Pferden mit einer HWS-Problematik, gerade im Bereich der unteren Halswirbelsäule, werden wir zum Beispiel sehen, dass eine Seite schlechter ist als die andere. Je nachdem, wo die Läsion größer ist, ja, also ganz stumpf, haben wir da eine Nervenquetschung, dann wäre auf der Seite, wo der Abstand enger ist zwischen den Wirbelkörpern und mehr Druck auf die Nervenkanäle ist, wohl das Abwehrverhalten größer sein als auf der Seite, wo mehr Platz ist. Erschließlich mit menschlicher Logik, also erschließlich logisch. Brauchen wir eigentlich nicht weiter diskutieren, ne? Das heißt, das ist das, was ich mir angucken würde und wo ich anfangen würde, auszuschließen und wo ich anfangen würde, Räume aufzumachen und zu sagen, das ist die Arbeit, die wir überhaupt machen können. Vielleicht ist das nur isometrische Arbeit. Vielleicht können wir nur im Halten arbeiten. Vielleicht sind das lange Spaziergänge im Gelände. Vielleicht ist das Bergauflaufen und so weiter und so weiter. Vielleicht ist das nur Schrittarbeit. Ja, vielleicht müssen wir die Trabarbeit für einen ganzen Moment einfach aussparen. Das ist durchaus möglich. Und dann erstmal im Schritt Strecke machen. Ich habe euch ja schon mal von meinem Tassi auch erzählt, als der degenerative Prozess bei ihm so richtig krass losging, war das das Einzige, was noch ging, Strecke machen draußen im Gelände. Und damit konnte ich ihn eigentlich eine ganze Zeit lang noch ganz gut beieinander halten und muskulär zumindest so beieinander halten, dass ihm der Hals weniger wehgetan hat. Ja, aber wenn wir das Verhalten jetzt natürlich so interpretieren, dass das kein Abwehrverhalten ist und dass das kein Stressverhalten, kein schmerzindiziertes Stressverhalten ist, sondern bei dem Pferd implizieren, dem ist langweilig oder der ist langweilig, in dem Fall war es eine Stute, dann tut wir nicht nur dem Pferd Unrecht, sondern wir legen auch dem Reiter, der dazu gehört, dem Menschen, der dazu gehört, eine Last auf und sagen, nur wenn du gut genug bist als Reiter oder in dem Fall als Bodenarbeitspersonal, dann ist deinem Pferd nicht langweilig und dann zeigt es auch kein Stressverhalten. Ist ein bisschen wild, ne? Also brauchen wir, also ist ein kleines bisschen wild. Und das finde ich tatsächlich ganz schwierig, denn da werden wir weder den Pferden noch den Menschen gerecht. Und da finde ich, ist es ganz wichtig, dass wir besser auf unser Wording aufpassen und besser darauf aufpassen, dass wir nicht implizieren, dass es immer nur, ja, um die Gefälligkeit dem Menschen gegenüber geht. Jetzt kommt immer wieder ganz, ganz wichtig auch die Frage, also es gibt sie natürlich, die Pferde, die einfach keine Ausbildung genossen haben und dann beim ersten Mal antraben, aber beim zweiten Mal antraben, den Kopf schütteln und sagen, oh, finde ich irgendwie doof. Gibt es natürlich. Wie können wir denn jetzt abgrenzen, ob das Konfliktverhalten, was gezeigt ist, schmerzindiziert ist oder ob da andere Variablen noch drin sind. Ne? Was wären denn andere Variablen, die da noch reingehören? Das ist einmal der psychologische Zustand. Also wie geht es meinem Pferd? Erregung gehört dazu. Ist mein Pferd sehr aufgeregt? Ne? Wie ist das Temperament des Pferdes? Was ist die Lerngeschichte? Was sind die Erfahrungen? Und auch wie ist das Verhältnis zwischen Mensch und Tier. Und da wird es natürlich ganz spannend. Das können wir uns gleich nochmal in Ruhe angucken. Das Erste, was wir da abgrenzen dürfen oder abgrenzen müssen, ist ganz stumpf. So eine Daumenregel, die wir eigentlich aus der manuellen Therapie vor allem kennen, die aber auch für die Ausbildung in der Reitbahn gilt. Und da geht es darum, dass wenn wir ein stressindiziertes Verhalten haben und wir verhalten uns als Mensch jetzt nicht total bescheuert, sondern wir arbeiten mit dem Stress, wir versuchen die Stressschwelle runterzusetzen oder die Resilienz hochzusetzen. Das heißt also, wir arbeiten mit Ruhe, wir arbeiten mit nicht missbräuchlichen Methoden, wir arbeiten auf der Basis von Lerntheorie. Wir nehmen uns Zeit dafür, wir gehen auf das Pferd ein und im Optimalfall haben wir noch eine okay Bindung mit dem Pferd. Dann wird bei Wiederholung das aversiv gezeigte Verhalten, also das Konfliktverhalten, was gezeigt wird, weniger werden. Haben wir Schmerz? Ist Schmerz dabei? Wird es mit Wiederholung stärker werden? Ja, das gilt zumindest für die Palpation und das gilt zumindest, wenn wir Pferde haben, die noch nicht in der erlernten Hilflosigkeit sind. Und das dürfen wir uns immer so ein bisschen hinter die Ohren schreiben, denn ganz oft erleben wir das Gegenteil, dass also mit der Wiederholung die Beziehung zwischen Auslöser und Emotionen immer größer werden. Das heißt, das aversive Verhalten, das Konfliktverhalten wird größer und nicht weniger. Jetzt müssen wir es natürlich wieder in den Kontext setzen und ihr seht, hier wird schwierig. Ich habe vorhin von Erregung gesprochen und dem affektiven Zustand und auch von Bindung und von Lerngeschichte und Erfahrungen. Und wenn wir das alles in den Topf werfen, dann ist das nicht mehr ganz so einfach mit der Abgrenzung. Aber wichtig ist, dass, ne, wir wissen, so Pferd ist ein Beutetier und so reagiert sensibel auf Erregung. Aber wir müssen uns natürlich fragen, wenn das jedes Mal, wenn ich mit dem Stöckchen wedle, mit einer hohen Erregung reagiert und das Pferd hat nicht die Erfahrung gemacht, dass jedes Mal, wenn ich das Stöckchen hebe, gibt es einen auf dem Popo, sondern es hat das Signal gelernt und weiß, eigentlich geht es um das Thema Vorwärtsgehen. Dann müssen wir uns natürlich die Frage stellen, warum steigt denn hier überhaupt die Erregung? Ja, also ja, das Pferd ist ein Fluchttier, aber das bedeutet nicht, dass mein Pferd auch permanent auf der Flucht sein muss. Das sind ja zwei völlig verschiedene Sachen. Ne, wenn mein Pferd permanent die ganze Zeit so gestresst ist, dass ich eigentlich immer gegenregulieren muss, immer gegenregulieren muss, auch über die Bindung, auch über die Beziehung ständig gegenregulieren muss, dann muss doch die Frage erlaubt sein, warum ist das eigentlich so? Und da kommen wir dann ganz schnell in den Bereich von nicht erfüllten Grundbedürfnissen und da kommen wir dann ganz schnell auch in den Bereich von Schmerz, ganz stumpf. Ja. Und da finde ich das ganz wichtig, dass wir so ein bisschen auf die vier Fragen Tinbergs zurückkommen. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Tinberg war ein niederländischer Ethologe und Nobelpreisträger. Und er hat ein ganz spannendes Rahmenwerk entwickelt zur Analyse von Verhalten. Es wird runtergebrochen auf vier Fragen und diese vier Fragen, die helfen dabei, das Verhalten eines Tieres aus verschiedenen Perspektiven zu verstehen und ja, einfach mehr aus der Perspektive des Tieres zu verstehen und nicht so stark auf sich selber zu beziehen. Das erste ist immer die Ursache, das heißt, welche unmittelbaren physiologischen oder neurologischen Mechanismen verursachen das Verhalten? Ein Beispiel dazu, warum sträubt ein Pferd seine Mähne? Warum stellt es die Haare? Warum stellt es das Fell auf? Ganz simpel, durch Muskelkontraktion aufgrund von Kälte oder Erregung, ne, stellt er die Haare auf, damit, wenn es regnet, soll es weniger kalt werden. Oder wenn es schneit, soll es weniger kalt werden. Die zweite Frage ist immer die Frage nach der Entwicklung. Wie entwickelt sich das Verhalten im Laufe des Lebens eines Individuums? Das heißt also, wird es mehr oder weniger? Zeigt ein Pferd ein gewisses Verhalten mehr, wenn es jung ist, als wenn es erwachsen ist? Warum raufen junge Pferde mehr als, hier gucken wir uns, ne, die Fohlengruppen an, die 2-, 3-Jährigen an, warum sind die so wild? Und warum sehen wir das in einer Gruppe von 16-, 17-, 18-jährigen Pferden eigentlich nicht mehr? Ja, weil Sozialverhalten sich mit dem Alter verändert und weil auch dieses, weil Pferde dann, ja, die werden alt, ne? Die werden geriatrisch. Also da haben die nicht mehr das Bedürfnis, sich so viel zu messen. Haben ihren Platz gefunden und gehen eher den Problemen mit anderen Artgenossen aus dem Weg. Und dann haben wir die Frage nach der Funktion, also den adaptiven Wert. Das bedeutet, welchen Überlebens- oder Fortpflanzungsvorteil bringt dieses Verhalten? Beispiel, warum zeigen Pferde einen Herdentrieb? Naja, weil es sich in der Evolution als handlich erwiesen hat, zum Beispiel für die Fortpflanzung, zum Beispiel für den Schlaf, zum Beispiel aber auch für die Verteidigung von gegen Feinde von außen, gegen Beutetiere und auch die Verteidigung der Jungtiere gegen Wölfe, you name it, ne? Also Predators. Manchmal mische ich die Sprachen einfach. Und dann kommen wir auch direkt, das kommt so ein kleines bisschen, dann geht es ineinander über. Die vierte Frage ist die Frage nach der Evolution, der Phylogenese. Wie hat das Verhalten sich in der Evolution entwickelt? Naja, einzelne Tiere, lass uns bei dem Beispiel mit der Herde bleiben, einzelne Tiere sind natürlich viel schutzloser, wenn es eben um die Verteidigung von Ressourcen oder auch das Erschließen von Ressourcen geht. Es ist aber auch so, dass sie ja eben die Verteidigung gegen eben externe Predators, sagt das Wort auf Deutsch, Angreifer. Na, sag es. Hier. Wölfe und so. Sie sind dann natürlich viel schutzloser, als wenn das eine Herde von 100 Pferden ist, auch wo die sich die Aufgaben aufteilen können und so weiter und so weiter. Ne? Das ist eigentlich ganz logisch. Wir werden euch auch die Tinbergschen Fragen nochmal im Newsletter zuschicken zu diesem Podcast. Dann könnt ihr euch das nochmal in Ruhe angucken. Ich finde das Thema ganz spannend und es hilft mir, wenn ich Verhalten sehe, das immer wieder in das spezifische Verhalten einzuordnen und zu sagen, ist es jetzt Schmerz, ist das Schmerz, Stress, ist es nicht verstehen, ist es Überforderung oder was ist hier eigentlich los? Ne? Also wenn ich jetzt auf einmal zum Beispiel, was wäre so ein typisches, was wäre jetzt so ein typisches Beispiel? Lass uns mal bei dem Pferd bleiben, das immer den Hals, immer den Kopf schüttelt. Beim Antraben, das im Schritt eigentlich eine gute Arbeit macht, aber beim Antraben ganz deutlich sagt, eigentlich ist ihr das nicht so richtig recht. Da hätten wir, wenn wir die Tinbergschen Fragen durchgehen, als erstes die Ursache, also den Kausalmechanismus. Das Pferd schüttelt und wir stellen die Frage nach Physiologie und Neurologie und da fragen wir, warum. Schüttelt es, warum zeigt das Pferd dieses Verhalten? Und der kausale Mechanismus, der da zuallererst kommt, ist ganz klar. Ich frage nach dem Antraben, ich frage nach mehr Bewegung. Was wird wahrscheinlich der Grund dafür sein? Das ist erstmal als kausaler Mechanismus das Heben der Gerte, das Vortreiben des Pferdes. Aber ist das tatsächlich die Ursache oder ist die Ursache dem Pferdes Unwohl? Dann haben wir die Entwicklung. Wie entwickelt sich das Verhalten im Laufe des Lebens? Wird es mehr oder wird es weniger? Ja, also zeigt das Pferd tendenziell mehr Abwehrverhalten oder zeigt es weniger Abwehrverhalten? Wenn ich immer wieder antrabe und wenn ich das Pferd auch vielleicht fürs Antraben belohne, zeigt es trotzdem weiterhin Kopfschütteln oder zeigt es trotzdem andere Anomalien, wie zum Beispiel, es möchte sich nicht abwärts strecken, sondern es bleibt immer hoch aufgestellt stehen. Es hebt den Kopf und bleibt dabei steif. Dann gibt es den adaptiven Wert, das dritte die Funktion. Was für einen Vorteil bringt dieses Verhalten? Na klar, wenn es sich nicht abstreckt oder wenn es sich da oben so aufstellt, dann scheint das den Pferden einen Vorteil zu bringen, dass es sich ja im Verhältnis zum Abstrecken weniger schmerzhaft ist. Und dann haben wir die Evolution. Wie hat dieses Verhalten oder was für einen evolutionären Wert hat dieses Verhalten? Naja, wenn das Pferd Bewegungsmuster findet, die angenehmer für es sind als andere, dann macht das natürlich evolutionär total viel Sinn, die für das Individuum angenehmeren Verhaltensweisen abzuspulen, weil es so die Situation besser aushalten kann und im Zweifelsfall auch nicht in den Konflikt mit dem Menschen gehen muss. Und wir hätten ja, also Kopfschütteln ist ja jetzt noch ein relativ mildes Konfliktverhalten. Wenn dem Pferd so richtig unangenehm wird, dann wird es rückwärts rennen, dann wird es beißen, dann wird es steigen, dann wird es bocken und so weiter und so weiter. Und so kommen wir in den Bereich der Coping Strategy oder kommen in den Bereich von, warum verhält das Pferd sich wirklich so? Was für ein Coping-Mechanism hat das Pferd entwickelt und warum zeigt es den? Und das ist der Bereich, in dem ich viel arbeite und wo es tatsächlich dann sehr, sehr interessant wird. Wenn wir das beurteilen können, dann kommen wir nämlich des Pudels Kern schon relativ nah und können relativ gut abgrenzen, was ist denn hier eigentlich los, wenn es tatsächlich Schmerzverhalten ist, und können aber auch abgrenzen, ist es tatsächlich Schmerz oder sind wir vielleicht im Bereich von Stressverhalten, sind wir vielleicht im Bereich von Überforderung? Und wie können wir dann mit so einem Pferd arbeiten und wie können wir so ein Pferd trainieren? Das heißt also, diese Euphemismen und Anthropomismen, die wir da benutzen, bitte, 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 wenn ihr rausgeht, seid vorsichtig damit. Seid vorsichtig damit und spitzt immer so die Ohren, wenn Menschen sowas anwenden. Und in dem Moment, in dem euch das möglich ist, versucht auch gerne aufzuklären, versucht mal die vier Fragen anzuwenden und versucht mal gerne aufzuklären, warum ist das denn eigentlich so? Was hat das Pferd davon? Was schützt es? Warum ist dieses Verhalten für das Pferd in dem Moment die angebrachte Reaktion? Und wie können wir das in einen ja, evolutionsbiologischen Kontext setzen? Und dann wird man ganz, ganz oft feststellen, dass die Euphemismen, die wir dem Pferd gegenüber verwenden, in den meisten Fällen wirklich nicht angebracht sind. Und ich mag das gar nicht mehr. Also ich benutze das bei meinen eigenen Pferden überhaupt nicht. Und ich benutze es auch in der Zusammenarbeit mit meinen Schülern und schon mal gar nicht mit den Rehabilitationspatienten. Und ich finde es immer wieder spannend, dass wenn wir in solche Situationen kommen und dann der eine oder andere Schüler vielleicht gerade noch am Anfang der Zusammenarbeit da manchmal so ein, ja, so ein Spruch vom Leistenhau zieht und wir das ganz entspannt in den Kontext einordnen und sagen, ach ja, das ist spannend, dass du das so sagst, aber wenn wir das evolutionär biologisch oder biopsychologisch betrachten, dann ist der Kontext eigentlich ein ganz anderer, dass die Menschen dafür unglaublich dankbar sind und ganz schnell in den Bereich kommen, wo sie ihre Pferde anders betrachten und dann entsprechend auch besser mit ihren Pferden zusammen sein können und besser agieren können und Konfliktverhalten auch als das einstufen, was es eigentlich ist, nämlich oft den letzten Ausweg für ein Pferd zu kommunizieren, weil wir dann vorher ganz viele subtile Signale einfach überhaupt gar nicht, ja, gar nicht gesehen haben und ignoriert haben. Gerade wenn es um den Bereich von Schmerz geht, ne, dann wird ein Pferd, das Schmerzen beim Antraben hat, auch im Rest des Lebens Schmerzen haben, wird ein Schmerzgesicht haben. Haben wir wahrscheinlich nicht gesehen, wird vielleicht ein chronisches Schmerzgesicht haben. Viel, viel schwieriger zu sehen als ein akutes Schmerzgesicht. Wir werden vielleicht Exterieurmerkmale übersehen haben und auch stillere Verhaltensweisen wie Kauen, Weggucken, Blinzeln nicht gesehen haben oder Kratzen nicht gesehen haben und reagieren erst dann, wenn wir versuchen, es in eine Form zu bringen oder wenn wir versuchen oder wenn wir es in eine Situation bringen, die dann so unangenehm ist, dass sie nicht mehr die Klappe halten können und still sein können und dem Konflikt ausweichen, sondern dann eben ganz deutlich sagen, das finde ich jetzt aber wirklich, wirklich, wirklich irgendwie schwierig. Jetzt kommen wir auch wieder natürlich in den Bereich des Five Domain Models, was immer wieder an solchen Stellen natürlich auftaucht und was Sinn macht, sich anzugucken. Also wir gucken, ne, also wie wird Behavior von den verschiedenen Influences, jetzt bin ich schon wieder ins Englische. Wie wird Verhalten von den verschiedenen Einflüssen außenrum beeinflusst und an welcher Stellschraube können wir da noch was drehen, um es dem Pferd eben angenehmer zu machen und kein Konfliktverhalten zeigen zu müssen? Das wäre eigentlich der Weg, den wir gehen müssen und auch einen Unterschied zu machen zwischen aktiven und passiven Coping-Mechanisms. Ein passiver Mechanismus ist dann die Learned Helplessness, die erlernte Hilflosigkeit. Ein aktiver Coping-Mechanism wären dann zum Beispiel die 24 Behaviors, ne? Pain Signals oder auch noch mehr Konfliktverhalten, wenn wir dann in den Bereich von Buckeln, Steigen, Beißen, you name it gehen. Und mir ist ganz wichtig, dass wir eben so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass wir nicht nur vorsichtig sein müssen mit den Euphemismen, die das Pferd in ein negatives Licht stellen, sondern auch mit den Euphemismen, also dieses, ne, mein Pferd geht immer gegen mich, mein Pferd mag mich nicht, mein Pferd hat keine Lust, mein Pferd ist faul, mein Pferd ist, oh, you name it, mein Pferd ist gemein, so. Mein Pferd hat keine Lust und deswegen buckelt er mich immer ab. Mein Pferd hat keine Lust auf Springreiten. Mein Pferd hat keine Lust auf Dressurreiten, sondern dass wir eben auch die positiven Euphemismen unter den oder positiveren, positiv ist ja eigentlich nichts davon, mal so ein kleines bisschen kritisch betrachten und sagen, also ja, schöne Idee, dass dein Pferd immer den Kopf schüttelt. Weil es besonders klug ist und besonders motiviert ist und deswegen nur die schwierigen Aufgaben machen möchte. Aber trifft die Realität eben auch nicht. Kürzlich habe ich noch gehört, mein Pferd ist langweilig. Bei der Basisausbildung ist mein Pferd langweilig. Mein Pferd möchte gerne schwierigere Aufgaben haben. Und auch das stimmt natürlich überhaupt gar nicht. Denn wenn wir uns das angucken, dann sehen wir oft, dass wenn die Aufgaben schwieriger werden, wird der Rahmen enger. Das heißt, das Pferd hat weniger Möglichkeiten, sich zu entziehen, oder es wählt eine Kompensation, es wählt einen Mechanismus, der für uns als Mensch angenehmer ist. Und welcher könnte das sein? Naja, so eine Art Pseudopiaff zum Beispiel. Ja, sehen wir ganz, ganz oft, dass die Pferde tatsächlich nicht versammeln, sondern dass die ein kompensatorisches Verhalten, eine Ganganomalie in der Versammlung zeigen. Und oft wird das dann von uns Menschen als ja, positives Verhalten interpretiert. Wenn wir aber ganz genau hingucken, dann ist es eigentlich nur ein kompensatorisches Verhalten. Das Pferd kann nicht richtig versammeln. Das ist aus irgendeinem Grund für das Pony unangenehm. Sehnenentzündungen in der Hinterhand gehören dazu. ISG-Arthrosen gehören dazu. Anomalien in der Lendenwirbelsäule gehören dazu. Manchmal auch Anomalien im Hals. Und dann steigt das Erregungslevel. Wir haben eine gute Energie in der Versammlung, große Anführungsstriche. Wir haben dann eine gute Energie in der Versammlung und deswegen interpretieren wir das so, dass das Pferd in dieser Ganganomalie, die einer Versammlung ähnelt, sich wohler fühlt als vorher. Und wenn wir ganz großes Pech haben, dann geht das mit der Kommunikation so richtig schief und das Pferd wiehert auch noch. Wenn der Mensch es aus dieser für das Pferd wirklich unangenehmen Position rauslässt. Haben wir jetzt natürlich wirklich, wirklich schwierig mit der Interpretation, das noch zu sehen. Dann können wir uns nur noch am Schmerzgesicht festhalten und dann können wir nur noch sagen, zeigt das Pferd ein Schmerzgesicht in dieser Lektion, ja oder nein? Ja, dann wird wohl die erste Interpretation nicht die richtige sein, dass mein Pferd sich in den einfachen Lektionen langweilt und deswegen schwierigere Lektionen braucht und da mehr Engagement zeigt. Wenn mein Pferd dabei hochgezogene Nüstern hat, der Schweif geht wie ein Propeller, die Ohren irgendwie schon nicht mehr zu finden sind und vielleicht noch die Augen zusammenkneift, ja, dann werden wir es hier nicht in einem Moment sein, in dem das Pferd als angenehm empfindet. Ja, also in diesem Sinne, ich könnte euch jetzt noch stundenlang aufregen, weil ich, ja, ihr glaubt gar nicht, wie oft ich das immer wieder höre, wie oft ich das in Zeitschriften lese, wie oft ich das auch in Fachvorträgen höre. Ich habe es gerade in einem Vortrag gehört, da haben wir ein Pferd angeguckt, das ganz deutlich eine Ganganomalie gezeigt hat. Wäre das mein Pferd? Wäre das mein Pferd, dann würde ich mir mal das rechte Knie angucken. Und komischerweise, wenn das Pferd geritten wurde, hat es immer, wenn es mit der Gerte am rechten Hinterbein angetippt wurde, ausgeschlagen. Komisch, nicht wahr? Mensch, wo konnte das denn herkommen? Das konnte man relativ schnell isolieren. Und interessanterweise hat das Pferd mehr Konfliktverhalten gezeigt, wenn es so geritten wurde, dass es weniger Luft gekriegt hat. Ja, also wurde der Leidensdruck höher, höherer Leidensdruck, mehr Konfliktverhalten, geringerer Leidensdruck, weniger Konfliktverhalten. Können wir noch Stressoren in der Umwelt ausschließen, weniger Konfliktverhalten, also Einflüsse von außen zum Beispiel? Oder ich habe einen Reiter, der ruhiger ist, der besser ist in seiner Hilfengebung. Mehr Konfliktverhalten, wenn ich einfach auch noch einen Reiter habe, der irgendwie sehr unfair ist oder nicht klar in seiner Kommunikation ist. So ungefähr können wir uns das vorstellen. Und jetzt wüsste ich ganz gerne von euch, wo erlebt ihr diese Euphemismen? Wo erlebt ihr besonders viel Anthropomorphismus? Und was sind da verrückte Situationen, die ihr schon erlebt habt, vielleicht mit eurem eigenen Pferd, vielleicht mit Bandenreitern, vielleicht auch, so wie ich kürzlich, in einem Reitkurs oder im Reitunterricht. Das würde mich total brennend interessieren. Und ich freue mich auf eure Kommentare und ich freue mich auf eure Informationen dazu und auf eure Erlebnisse dazu und auch, wie geht ihr damit um? Wie geht ihr mit Euphemismen und Anthropomorphismen um im täglichen Leben? Versucht ihr den Leuten, versucht ihr das zu korrigieren? Lasst ihr das einfach so stehen? Dreht ihr euch um und schüttelt den Kopf? Was ist eure Erfahrung damit? Ich freue mich auf eure Nachrichten und Kommentare und E-Mails dazu. Und möchte mich auch an der Stelle nochmal bedanken für das viele Feedback, was wir bekommen haben zum Thema KI. Spannend, was eure Erfahrungen damit sind. Spannend, dass auch ihr die gleichen Erfahrungen gemacht habt, großteilig die gleichen Erfahrungen gemacht habt wie ich, dass ja, die KI nur eingeschränkt Ergebnisse bringt und nicht das große Ganze im Überblick hat. Also, in diesem Sinne, ich wünsche euch eine gute Woche mit euren Pferden. Und wir hören uns an dieser Stelle. Danke, dass du dir die Folge bis hierhin angehört hast. Ich hoffe, du hast an der einen oder anderen Stelle was für dich und den Umgang mit deinem Pferd mitnehmen können. Und ich weiß, es ist schwierig. Ich weiß, es ist aufregend. Und das ist einer der Gründe, warum wir in der Masterclass, in unserer Trainer und Trainer und Therapeutenfortbildung auf Schulung eine ganz lange Zeit mit der lieben Frauke verbringen und die liebe Frauke uns Neurobiologie und Neuropsychologie erklärt und erklärt, wie funktioniert das Pferd tatsächlich aus evolutionär-biologischer Sicht, wie funktioniert das Gehirn des Pferdes, wie funktionieren Emotionen, wie lernen Pferde wirklich und wie wird das im Gehirn verarbeitet. Ganz wichtige Elemente, die wir eigentlich kennen dürfen und kennen müssen. Und wenn du dabei sein möchtest in der nächsten Runde, ist jetzt der Moment, einmal bei uns auf die Internetseite zu hüpfen oder dem Link in den Shownotes zu folgen und dich in die Warteliste einzutragen. Denn in diesem ja nicht ganz früh Frühjahr, etwas späteren Frühsommer, sagen wir mal Frühsommer, geht es mit der nächsten Runde los und ihr steigt dann direkt in die Ganganalysen ein. Und ich freue mich auf die nächste Truppe, die davon profitiert, was die erste Truppe jetzt schon ein bisschen rumexperimentiert hat, auch an Inhalten mit rumexperimentiert hat. Und ich glaube, wir brauchen viel, viel mehr Leute hier draußen, die Pferde multidisziplinär betrachten und die das Handwerkszeug dazu haben, Pferde wirklich zu sehen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche.